Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Wolf ist weg. Wer folgt nach? Die hektische Suche nach einem deutschen Superpräsidenten. Dann ein Zückerchen für Mugabe. Die EU lockert die Sanktionen gegen Simbabwe. Und schließlich Bestseller auf dem Plattenteller.
Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit.
Wie ein Swingkönig zum Unterhaltungsstar wurde und im Herzen doch ein Jazzer blieb. Hasi Osterwald zum 90. Echo der Zeit am Mikrofon, Ursula Hürzeler und Stefan Wüthrich mit den Nachrichten.
Mehrere iranische Kriegsschiffe haben Kurs auf das Mittelmeer genommen. Iran wolle damit die Stärke seiner Marine demonstrieren, sagte ein hoher Offizier zur amtlichen iranischen Nachrichtenagentur. Zudem wolle Iran eine Friedensbotschaft an die Anrainerstaaten des Mittelmeers senden. Um wie viele Schiffe es sich handelt, ließ der Kommandant offen. Schon vor einem Jahr hatte Iran 2 Kriegsschiffe ins Mittelmeer gesandt. Das hatte in Israel große Sorgen ausgelöst. Die israelische Regierung hatte von einer Provokation gesprochen. Erneut haben syrische Sicherheitskräfte auf die Teilnehmer einer großen Demonstration geschossen. Laut Augenzeugen waren in der Hauptstadt Damaskus mehrere tausend Menschen in einem Trauerzug unterwegs, als die Schüsse fielen. Mindestens eine Person soll getötet worden sein. Zudem habe es mehrere Verletzte gegeben. Aus dem Trauerzug sei dann eine große Protestdemonstration gegen Präsident Bashar al-Assad geworden, verlautete aus Oppositionskreisen. Die Trauerkundgebung galt 3 jungen Menschen, die gestern bei Protesten in Damaskus getötet worden waren. Der Gripen sei ein gutes Flugzeug, das betonte Verteidigungsminister Ueli Maurer in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS. Alle Experten, die das Geschäft begleiten würden, seien zum Schluss gekommen, dass der Gripen den Anforderungen der Schweiz genüge. Frühere Berichte, die dem Gripen ungenügende Noten erteilt hätten, seien längst überholt und widerlegt, so Maurer. Der Verteidigungsminister zeigt sich überzeugt, dass der Gripenkauf im Parlament eine Mehrheit finden könnte. Zumindest in seiner Partei, der SVP, seien die kritischen Stimmen in der Minderheit. 2 Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Russland haben zehntausende Menschen ihre Unterstützung für die Kandidatur von Wladimir Putin demonstriert. In praktisch allen großen Städten des Landes machten Anhänger Putins mobil. Wie bei früheren Demonstrationen steht aber auch diesmal der Vorwurf im Raum, Bürger seien für ihre Teilnahme bezahlt und Staatsbedienstete gar dazu gezwungen worden. Die Oppositionszeitung Novaya Gazeta hatte berichtet, Arbeiter aus dem entfernten Sibirien würden in die Hauptstadt Moskau geflogen, um die Teilnehmerzahlen in die Höhe zu treiben. Eine Mehrheit der Deutschen hält laut einer Umfrage den Rücktritt von Bundespräsident Christian Wulff für richtig. Gemäß der für den Fernsehsender RTL erstellten Umfrage begrüßen über 80% der Befragten den Entscheid von Wulff. Die Parteichefs von CDU, CSU und FDP hatten sich am Morgen kurz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen und über die Nachfolge beraten. Ergebnisse aus der Gesprächsrunde wurden nicht bekannt. Nun zu den Sportmeldungen des Tages mit Ueli Reist.
In der Schweizer Fußballmeisterschaft steht heute nur ein Spiel auf dem Programm. Seit gut 20 Minuten spielt der FC Zürich gegen Thun und es steht nach wie vor 0:0. Die amerikanische Skirennfahrerin Lindsay Vonn hat vorzeitig den Abfahrtsweltcup gewonnen. Dank eines 3. Platzes in der Abfahrt von Sochi. Der Sieg ging an die Deutsche Maria Höfl-Riesch. Die Liechtensteinerin Tina Weirater wurde 4., Lara Gut als beste Schweizerin 17. Die Männer fuhren einen Riesenslalom im bulgarischen Bansko. Es gewann der Österreicher Marcel Hirscher, bester Schweizer, Didier De Fago auf Platz 11. Der Schweizer Langläufer Dario Colonia kam beim 15 Kilometer Weltcuprennen in Polen hinter dem Schweden Johan Olsen auf den 2. Platz. Damit baut Colonia die Führung im Gesamtweltcup aus. Er liegt nun 80 Punkte vor Peter Nordtug, der auch heute nicht am Start war. Der Fußballclub Hertha Berlin überrascht die Bundesliga. Neuer Trainer ist ein Altbekannter. Der 73-jährige Otto Rehhagel soll verhindern, dass Hertha in den Abstiegstrudel gerät.
Ueli Reist. Das Wetter, morgen Sonntag ist es oft bewölkt, zeitweise fällt Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt von 1000 Metern auf rund 400 Meter. Und die Temperatur im Norden um 4, im Süden 8 Grad.
Biete Schloss, Reisen und viel Prestige. Nein, danke, sagen die Favoriten. Sie wollen nicht Bundespräsident von Deutschland werden. Dann Mugabe und die Demokratie, wie die EU den Wandel in Simbabwe unterstützen will. Der Geist in der Flasche, weshalb sich Forscher vor ihrer eigenen Züchtung fürchten. Lockruf aus dem Osten, wie Schweizer Unternehmer vom polnischen Wirtschaftswunder profitieren möchten. Und schließlich:
Ich habe immer das Gefühl gehabt, man muss etwas bieten den Leuten, man muss eine Freude machen.
Das Erfolgsrezept von Rolf Erich Osterwalder. Es hat ihn weit gebracht. Christian Wulff ist abgetreten nach vielen dubiosen Freundschaftsdiensten, einem medialen Sperrfeuer und einem katastrophalen Krisenmanagement hat ihm die Staatsanwaltschaft schließlich klargemacht, dass er nicht länger deutscher Bundespräsident bleiben kann. Nun suchen die Parteien einen Nachfolger und der oder die Neue im Schloss Bellevue soll natürlich über jeden Verdacht erhaben und überparteilich genehm sein. Bundeskanzlerin Merkel ist also gefordert. Aber nicht nur sie. Kasper Selk.
Wulffs Sturz ist eine Katastrophe für den Karneval. All die Fasnachtswagen mit dem unsäglichen Wulff in seiner unsäglichen Sesselkleberpose können heute, nur zwei Tage vor dem Rosenmontag, abmontiert werden. Der Fall Wulff ist auch eine abrupte Wende für Frau Merkel. Statt mit Mario Monti in Rom italienisch zu essen und über die komplexen Probleme Italiens zu reden, fand sie sich gestern und heute wieder mit CSU-Chef Seehofer und FDP-Chef Rösler am Tisch, um ein politisches Kreuzworträtsel zu lösen. Sie suchen einen Namen, der zu folgenden kreuzenden Wörtern passt. Staatsmännisch gescheit, rhetorisch begabt, gesellschaftlicher Vordenker, politisch erfahren, quietsch sauber, das heißt, hat am besten noch nie mehr als 5 Euro ausgeliehen und neu, passt allen Parteien von links bis rechts. Denn die Regierungskoalition kriegt einen Kandidaten allein kaum mehr durch, die Mehrheit ist zu knapp. Deswegen hat die Kanzlerin jetzt die Spitzen der SPD und der Grünen zu Gesprächen über mögliche Namen eingeladen. Rot und Grün haben sich eben bereit erklärt mitzumachen. Sie nennen nur ein Kriterium als Vorbedingung. Sie wollen keine gegenwärtigen Regierungsmitglieder als Wulff-Nachfolger. Begründung, das wäre nur eine koalitionsinterne Rochade, das wäre zu wenig auf der Suche nach einer parteiübergreifenden Lösung. Wer passt rein ins Kreuzworträtsel? G-A-U-C-K. Als erstes ist natürlich wieder von Joachim Gauck die Rede, dem allseits populären Pfarrer, der beim letzten Mal Gegenkandidat von Wulff war und nur ganz knapp unterlag. Gauck stammt aus Rostock, war damals in der DDR beim Widerstand, leitete später die Behörde, welche Stasi-Unterlagen aufarbeitet. Merkel mag ihn eigentlich, aber sie wird ihn kaum wollen, weil sie ihn ja letztes Mal bekämpft hatte, um Wulff durchzubringen. Ihn jetzt unterstützen hieße, einen Fehler zugeben. Rot und Grün sagten eben, er bleibe ihr Favorit. Aber die frühere Begeisterung fehlt auch hier, weil Gauck seither viele Dinge gesagt hat, die nicht mehr passen. Er wettert gegen die Occupy-Bewegung, gegen den Stuttgart 21-Protest, gegen die Energiewende. TOEPFER von Klaus Töpfer ist die Rede, dem früheren CDU-Umweltminister, der heute einen Umwelt-Thinktank leitet. Er war der Mann, der Merkels Energiewende mit der sogenannten Ethikkommission präsidierte. Töpfer würde jedenfalls den politischen Spagat schaffen als sozusagen grüner Schwarzer. Aber er ist schon 74 und manchmal recht undiplomatisch. LAMMERT, Norbert Lammert, CDU, wäre ein Mann, der das Kriterium Staatsmann und Vordenker erfüllen würde, der Präsident des Bundestages. Ein Intellektueller, sehr belesen, sehr gescheit. Lammert kann sehr dezidierte Positionen beziehen. Er wirkt fast ideal für den Job, wenn er nicht so konservativ wäre. Vermutlich zu konservativ für die Linken und, Gerüchte besagen jetzt, er wolle nicht kandidieren. G-O-E-R-I-N-G. Katrin Göring-Eckardt wäre umgekehrt nicht zu konservativ. Sie ist grün, Bundestagsvizepräsidentin, Frau. Aber hier würde wohl umgekehrt die FDP nicht mitmachen. Es gibt noch viele andere. Jetzt werden die Parteispitzen an einem großen Tisch im Kanzleramt am Rätsel herumzuschreiben und zu radieren beginnen. Vermutlich ab morgen Sonntagabend.
Kasper Selk aus Berlin. Und noch ein Hinweis. Deutschland protestiert, pfeift und trötet, sei es in Stuttgart, Gorleben oder in Berlin. Bürgerinitiativen fordern mehr Mitbestimmung, mehr Demokratie.
Demokratie ist nicht nur ein Kreuzchen auf dem Wahlzettel, sondern wenn wir hier etwas auch beizutragen haben und es nicht gehört wird, dann müssen wir protestieren und auch Widerstand leisten.
Sagt ein junger Demonstrant in Gorleben, wo eine Atommülldeponie entstehen soll. Nur, wie viel Demokratie soll Deutschland wagen? Dies ist das Thema von International morgen Sonntag, 18.30 Uhr, gleich nach dem Echo der Zeit. Die Europäische Union lockert die Sanktionen gegen das Regime von Simbabwes Präsident Robert Mugabe. Sie gibt eingefrorene Konten frei und hebt das Einreiseverbot für ein paar Dutzend Personen und Unternehmen auf. Damit will die EU die friedliche und demokratische Entwicklung in Simbabwe unterstützen. Ich habe darüber mit Dagmar Wittek, einer freien Journalistin in Johannesburg, gesprochen und sie gefragt, wieso zwar zwei Minister von den Erleichterungen profitieren werden, Präsident Mugabe selbst aber ausdrücklich nicht.
Präsident Robert Mugabe regiert seit über 30 Jahren in Simbabwe und für die Europäische Union bleibt er nach wie vor, mal salopp ausgedrückt, der Bösewicht. Die EU sieht momentan keinerlei Anzeichen eines bedeutenden Einlenkens oder eines Kurswechsels seinerseits. Gegen den Westen, vor allem England, der als ehemaliger Kolonialherr ja gesehen wird von Mugabe, hält Mugabe auch nach wie vor mit Vorliebe Hassreden, bezeichnet sie dann als Imperialisten und Rassisten, die ihm aufoktroyieren wollen, was er in seinem eigenen Land zu tun und zu lassen hat. Und ein Hauptgrund der EU-Sanktionen ist ja nun mal der Vorwurf der Menschenrechtsverletzungen. Und da gibt es nach wie vor zahlreiche Berichte von Nichtregierungsorganisationen, die kritisieren, dass Menschenrechtsverletzungen und Verfolgung Oppositioneller nach wie vor an der Tagesordnung sind.
Eben 10 Jahre lang waren die Sanktionen in Kraft und sie waren eine Reaktion auf die Unterdrückung der Opposition und der Vertreibung weißer Farmer. Sie haben jetzt kurz angetönt, ein bisschen hat sich die Lage verbessert, aber nicht sehr.
Naja, nun, vor 3 Jahren wurde Mugabe auf Druck des Westens und ganz maßgeblich der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika in eine Koalitionsregierung mit der ehemaligen Opposition, der Bewegung für demokratischen Wandel, der MDC, gezwungen. Und seitdem zeichnet sich ein zäher Reformkurs ab, der eben von der einstigen Opposition forciert wird. Wirtschaftlich geht es dem Land besser, eindeutig. Es hungern nicht mehr 5 Millionen Menschen wie vor 10 Jahren. Die Regale sind wieder voll in den Läden. Es wurde der Dollar als Währung eingeführt. Aber politisch geht es nur sehr, sehr langsam voran. Alte ZANU-PF-Parteifunktionäre und Mugabe-Freunde fürchten natürlich um ihre angehäuften Reichtümer und um ihren Einfluss. Und MDC und ZANU-PF, muss man ganz klar sagen, verstehen sich einfach nicht. Insofern ist ein Dialog und der Entscheidungsfindungsprozess äußerst mühsam. Und selbst wenn mit Progressiveren aus der ZANU-PF zusammengearbeitet wird, wird alles Erreichte häufig von den tatsächlichen Strippenziehern, den ZANU-PF-Leuten im Sicherheitsapparat, maßgeblich dann wieder konterkariert.
Sie haben es erwähnt, seit 3 Jahren teilt Mugabe die Macht mit seinem einstigen Widersacher Morgan Tsvangirai. Ein großer Fortschritt, aber wenn jetzt in absehbarer Zeit Wahlen stattfinden, wie groß ist die Gefahr, dass da wieder die alten Konflikte, die Gewalt wieder aufbricht?
Der Nichtregierungsorganisation Crisis in Zimbabwe als auch Human Rights Watch zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, dass es, sollte es jetzt noch in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres zu Wahlen kommen, garantiert zu Ausschreitungen, Menschenrechtsverletzungen und Gewalt gegen mutmaßlich Andersdenkende kommen wird. Crisis in Zimbabwe-Sprecher Mavenga sagte mir gerade kürzlich diese Woche ganz klar, die Koalitionsregierung ist gescheitert und Mugabes Schlägertrupps sind nach wie vor im Einsatz. Die Sache ist, in 30 Jahren an der Macht haben sich Gewalt und Unterdrückung im Staat festgesetzt. Es handelt sich um staatlich institutionalisierte Gewalt. Und da Militär, Polizei und sämtliche Sicherheitsfunktionen Mugabe kontrolliert sind, hat sich in der Hinsicht eigentlich nichts geändert.
Ein Sprecher der Regierungspartei ZANU PF hat die teilweise Streichung der Sanktionen als Nichtereignis bezeichnet. In Simbabwe ist man offenbar überhaupt nicht damit zufrieden. Man will eine totale Aufhebung. Was müsste denn die Regierung in Simbabwe erfüllen, damit das wirklich stattfindet?
Sämtliche Menschenrechtsverletzungen müssten aufhören und dafür müssten Reformen eingeleitet werden, sodass es wieder eine glaubhafte und vertrauenswürdige Rechtsprechung gäbe. Richter und die führenden Personen im staatlichen Sicherheitsapparat müssten ausgetauscht werden. Und zu guter Letzt, es müsste eine neue Verfassung geben, die nach einem Referendum eben beschlossen worden wäre und schließlich dann hoffentlich zu freien, fairen und demokratischen Wahlen führen würde. Dann würde die EU sicherlich alle Sanktionen streichen. Aber das ist noch ein langer, langer Weg für Simbabwe. Aber es besteht Hoffnung. Ein erster Entwurf einer Verfassung liegt vor. Es ist durchgesickert, dass darin zum Beispiel auch festgelegt würde, dass eine Amtszeit eines Präsidenten auf 10 Jahre beschränkt werden würde. Muss man mal sehen, wie sich dieser Entwurf nun weiterhin gestaltet. Klar ist aber auch schon, dass ZANU-PF-Funktionäre gesagt haben, dass sie diese neue Verfassung, wenn sie so in Kraft treten würde, boykottieren würden und dagegen stimmen würden. Nächste Woche wird Robert Mugabe 88 Jahre alt. Muss man auch sehen, er ist alt. Ewig kann er sich auch nicht mehr an der Macht festklammern. Also ich denke, mit der Zeit und wenn es der Koalitionsregierung gelingt, weiterhin auf Reformen zu drängen und der Westen als auch die afrikanischen Länder ihre Kontrolle aufrechterhalten, vielleicht zieht sich Simbabwe doch tatsächlich selber aus dem Schlamassel.
Das waren Einschätzungen von Dagmar Witek. Sie arbeitet als freie Journalistin in Südafrika. Die neue Variante des Vogelgrippevirus H5N1 ist für den Menschen lebensgefährlich und gleichzeitig hoch ansteckend. Niederländische und US-amerikanische Forscher haben es gezüchtet. Nun diskutieren Experten seit Wochen darüber, ob man erstens solche Forschung überhaupt betreiben darf und zweitens, ob man danach den Bauplan des hochgefährlichen Virus in einer Fachzeitschrift veröffentlichen darf. Auf keinen Fall, warnt ein US-Biosicherheitsgremium. Doch, sagt nun die Weltgesundheitsorganisation WHO. Allerdings erst nach einer Denkpause von mehreren Monaten. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Es ist ein Dilemma. Auf der einen Seite wollen Wissenschaftler im Labor mit dem gefährlichen Virus forschen, um herauszufinden, wie man die Menschen schützen kann. Denn auch in der Natur könnte ein solch verändertes Virus ganz ohne Zutun des Menschen entstehen. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass jemand das Virus missbrauchen könnte. Stichwort Bioterror. Um eine vertiefte Diskussion dieses Dilemmas zu ermöglichen, haben die Erzeuger des gefährlichen Virus bereits im Januar beschlossen, ihre Forschung 60 Tage ruhen zu lassen und die Forschungsresultate unter Verschluss zu halten. Dieses Moratorium will nun die WHO auf unbestimmte Zeit verlängern. Darauf einigten sich gestern Abend rund 20 hochkarätige Virenforscher an einem runden Tisch in Genf, wie der WHO-Sonderberater Keiji Fukuda bestätigte.
Participants all agreed that given the current situation, it was best to continue that moratorium.
Allerdings, am Ende dieses Moratoriums sollen, so die Expertengruppe, alle Resultate unzensiert publiziert werden.
There was a quite strong agreement that full disclosure of the information contained in these studies was preferable.
Denn bei einer Zensur seien einfach zu viele Fragen offen. Wer entscheidet, ob und was publiziert werden darf? Wer hat Einsicht in die Details der Forschung? Und wie kann man den Forschenden weltweit trotzdem genügend Einblick gewähren, damit sie weiterarbeiten können an Medikamenten und Impfungen gegen verschiedene Varianten des Vogelgrippevirus? Keine Zensur also, aber erstmal eine mehrmonatige Pause. Das verlangt die WHO. Der Chefredaktor von Science, einer der Zeitschriften, in der die Resultate erscheinen sollen, gab sich erstaunt über diese Entscheidung. Er wollte die Forschungsresultate im März veröffentlichen, in zensierter Form. Damit wird er nun zuwarten. In dieser Zeit will die WHO die Öffentlichkeit sensibilisieren für die Wichtigkeit der Forschung mit dem gefährlichen Virus. Und sie will nochmals über die Sicherheitsstandards der Labors diskutieren, in denen an den veränderten Vogelgrippeviren geforscht wird. Die grundsätzliche Frage aber, wie man verhindern kann, dass der genaue Bauplan des gefährlichen Virus in falsche Hände gerät, diese Frage hat die WHO vertagt.
This group was not really the right group to assess these issues fully.
Dazu seien die Experten am runden Tisch nicht die richtigen gewesen, sagt WHO-Sonderberater Keiji Fukuda. Und reicht damit den schwarzen Peter weiter. Bloß an wen? Das ist noch unklar.
Pascal Bieber berichtete. Polens Wirtschaft wächst und das trotz der aktuellen Krise. Eine Entwicklung, die international für Aufsehen sorgt. Von der Attraktivität Polens als Handelspartner und Investitionsstandort möchten auch Schweizer Unternehmen profitieren. Bundesrat Johann Schneider-Ammann reiste diese Woche mit einer Schweizer Wirtschaftsdelegation nach Warschau, um neue Geschäftsmöglichkeiten auszuloten und alte Hindernisse wegzuräumen. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Poland is flourishing. In all of Europe it has coped best with a crisis.
Ein Werbefilm preist den Investitionsstandort Polen. Im Seminarraum der staatlichen Wirtschaftsförderung in Warschau lassen sich ein Dutzend Schweizer Unternehmen die ökonomischen Vorzüge des ehemals kommunistischen Landes erklären, das in den letzten Jahren einen ungeahnten Boom erlebt hat und sich nun als Oase der wirtschaftlichen Stabilität rühmt.
Poland is an oasis of economic stability.
Gut ausgebildetes Personal, moderate Löhne, eine investorenfreundliche Politik, tiefe Steuern und ein großer Binnenmarkt mit ungebrochener Nachfrage. Dank diesen Trümpfen hat Polen selbst im schlimmsten Krisenjahr 2009 eine Rezession vermeiden können. Der staatliche Wirtschaftsförderer Sławomir Majman heißt die Schweizer Unternehmer denn auch willkommen im optimistischen Teil Europas.
I'd like to inform you that you are in the optimistic part of Europe. You are in this part of Europe, which turned out to be a winner of the global economic crisis. How paradoxically it can sound.
So paradox es klingen möge, aber sein Land habe von der Krise profitiert, gehe gestärkt aus ihr hervor und sei noch attraktiver, ja geradezu sexy geworden für Investoren.
Poland is emerging from this global economic crisis more attractive, I would say more sexy for foreign investors.
Polen ein Krisengewinner. Auch wer nicht gleich in die Lobeshymne des staatlichen Wirtschaftsförderers einstimmen mag, muss anerkennen, dass Polen vieles richtig gemacht und sich im internationalen Standortwettbewerb gut positioniert hat. Polen erlebe gerade die besten Jahre seiner Geschichte, sagt auch Leszek Balcerowicz. Doch der ehemalige Finanzminister und Notenbankpräsident mahnt zu weiteren Reformen. Das Land dürfe sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen.
The last years were the best years in Poland history, I think. But in order to be successful for a longer time, as every country, we need certain reforms.
Balcerowicz gilt als Vater des marktwirtschaftlichen Modells in Polen. Mit seinem radikalen Reformplan hat er nach der Wende 1989 die Umstellung von der Planwirtschaft ermöglicht. Balcerowicz' Plan umfasste unter anderem die völlige Freigabe der Preise, den Verkauf von Staatsbetrieben und die Liberalisierung des Arbeitsmarkts. Nun sieht Balcerowicz Handlungsbedarf bei den Staatsausgaben. Das Rentenalter müsse erhöht, der Staatsapparat verkleinert und die vielen noch immer staatlichen Betriebe müssten privatisiert werden. Der Kampf für die Wirtschaftsfreiheit höre nie auf.
The fight for economic freedom never ends.
Zu diesem Kampf gehöre auch, die komplizierte Bürokratie zu entschlacken, welche die Investoren abschrecke. Damit spricht er den Schweizer Unternehmen aus dem Herzen, die Bundesrat Schneider-Ammann diese Woche nach Warschau begleiteten. Bei allen positiven Entwicklungen gäbe es schon noch zahlreiche Hindernisse, sagt Peter Jenelten vom Bahnunternehmen Stadler Rail, das ein größeres Werk in Polen betreibt.
Also die Erfahrungen sind einerseits sehr gut, was den Aufbau der Firma betrifft, was die Ausbildung der Mitarbeiter betrifft, die Motivation der Mitarbeiter. Also wir haben eine sehr hohe Produktivität in unserem Werk. Die negative Seite ist, wir haben ein sehr schwieriges, kompliziertes Beschaffungsgesetz hier in Polen.
Die polnische Regierung ist sich der administrativen Probleme offensichtlich bewusst. Wirtschaftsminister Waldemar Pawlak versprach vor der Presse Besserung. Transparenz sei das A und O. Es brauche klare Mechanismen zwischen Wirtschaft und Verwaltung. Denn Polen will voranschreiten auf seinem Wachstumspfad und zeigt großes Interesse an der Schweiz als Handelspartner. Vergangenes Jahr hat das Handelsvolumen mit fast 3 Milliarden Franken einen neuen Rekord erreicht. Die Schweiz ist der 7. Investor im größten osteuropäischen Land. Ein beachtliches Engagement, sagt Ulrich Schwendimann, der in Warschau Schweizer Unternehmer berät. Aber
ich denke, es ist sicher noch ausbaubar. Und der offizielle Besuch eines Ministers, gerade wenn er mit einer Delegation kommt von Geschäftsleuten, bringt sehr viel für das Klima.
Die Schweiz genieße einen sehr guten Ruf in Polen. Davon gelte es zu profitieren. So zeigen nun neben der bereits gut vertretenen Maschinenindustrie auch Schweizer Pharmaunternehmen und Finanzdienstleister verstärktes Interesse an Polen.
Mark Lehmann über das boomende Polen. Mit wirklichen Popstars ist die Schweiz ja nicht gerade gesegnet und auch Castingshows helfen da nicht unbedingt weiter. Aber einen haben wir, der zumindest auch im deutschsprachigen Ausland zu den ganz Großen gehört und an den sich noch viele immer erinnern. Hasi Osterwald, der Bandleader, Trompeter und Vibraphonspieler, feiert heute seinen 90. Geburtstag. Musikredaktor Bert Blaser gratuliert.
Kriminaltango in der Taverne.
Mit diesem Stücklein Musik wird der Name Hasi Osterwald auf ewig verbunden bleiben. 1959 war der Kriminaltango wochenlang in den europäischen Hitparaden. Hasi hatte es geschafft. 17 Jahre zuvor, am Abend seiner Matur, hatte seine Musikerlaufbahn begonnen, im Orchester von Eddie Brunner. 2 Jahre später hatte er seine eigene Big Band, was allerdings nicht zu bezahlen war.
Ich habe gesehen, dass es schwer wird für so grosse Orchester, dass es fast unmöglich ist. Ich habe gesagt, ich mache lieber eine Band von 6 Mann und nehme die besten Musiker weg von meiner Band. Die wollen bei mir bleiben, weil wir Jazz geliebt haben. Und dann habe ich mit dem Sextett angefangen und ich habe sofort Erfolg gehabt.
6 Musikanten, die zogen um die Welt. Im Herzen viele Noten, in den Taschen kein Geld.
Nach dem Krieg, als die Grenzen sich öffneten, ging er ins Ausland als einer der Ersten. 1949 am Jazzfestival in Paris spielte er sogar mit Miles Davis und Charlie Parker, als einziger Schweizer notabene. Daheim allerdings wollte diesen Bebop niemand hören und Hasi Osterwald hatte sein Publikum immer im Auge.
Es hat genug Musiker gehabt in Europa, die einfach sich angestanden und sich nicht bewegt haben und nichts gemacht haben, einfach gespielt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, man muss ein bisschen etwas bieten den Leuten, man muss ihnen Freude machen.
Und genau dies war nun gefragt, denn 1953 begann das Fernsehzeitalter. Bildschirmtaugliche Unterhalter wurden gesucht, die mit dem neuen Medium spielen wollten. Hasi war bereit.
Dann ist der Michael Flecha nach Arosau gekommen und gesagt, ob ich nicht für das deutsche Fernsehen ein bisschen tätig sein. Dann habe ich gesagt, natürlich, ich war geehrt. Wir haben neue Sachen versucht zu machen und Geschichten ins Fernsehen zu bringen. Und das hat Erfolg gehabt bei den Leuten, wo etwas gelaufen ist.
Hasi und seine Musikanten waren auf allen Bildschirmen präsent und verdienten richtig Geld. Aber dann kamen die Beatles, später noch schlimmer die Rolling Stones. Plötzlich gehörte er zum alten Eisen. Er kam mit einer neuen Band, versuchte es mit seinen Hasiland-Nachtclubs und konnte sich im Auf und Ab des Showbusiness noch ein paar Jahre halten. Danach kehrte Hasi zurück zum Jazz, der Liebe seiner Jugend und einmal Musiker, immer Musiker, spielt er weiter bis ins hohe Alter. Heute, mit 90, schaut der einzige wirkliche Schweizer Popstar zurück auf ein erfülltes Leben.
Es war toll, es war wunderschön. Ich bin sehr dankbar und ich bin sehr zufrieden. Ich habe alles in 35 Album mein ganzes Leben festgelegt. Und es ist immer wieder eine Freude, zu schauen, was im 1950 und im 1960 und im 70 alles passiert ist. Ich bin glücklich.
Kriminaltango in der Taverne.
Beat Blaser über ein Stück Schweizer Musikgeschichte. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Ecke, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.